Bin ich ein Wall Street Welpe?
Money Mates, der Wirtschaftswoche Podcast, der dich erfolgreich macht, mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner.
Hallo und herzlich willkommen zu Money Mates. Mein Name ist Jan Guldner.
Und ich bin Tina Zeinlinger.
Ja, schön, dass ihr heute wieder bei uns eingeschaltet habt. Wir wollen heute nämlich mal schauen, was eure Psyche eigentlich mit eurem Konto zu tun hat.
Ja, es klingt vielleicht ein bisschen abgefahren und nicht unbedingt nach Geld-Podcast, so Psyche-Sachen. Aber wir haben einen Experten heute zu Gast, der sich mit dem Thema ganz besonders gut auskennt. Und das ist Oliver Spitzer. Er ist der Geschäftsführer des Kölner Marktforschungsunternehmens September. Und er und seine Kollegen haben dort vor nicht allzu langer Zeit eine neue Studie gemacht. Und über die wollen wir heute mal sprechen. Ja, danke Oliver, dass du da bist.
Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen, Olli. Bevor wir richtig loslegen, können wir vielleicht noch mal einmal ganz kurz drüber sprechen, was ihr eigentlich bei September macht. Also ihr seid Marktforscher, aber irgendwie auch nicht so richtig. Also ihr macht so ein bisschen was Spezielles in der Marktforschung. Magst du das mal kurz erklären?
Ja, das ist richtig. Wir scheuen auch tatsächlich immer so ein bisschen den Begriff Marktforschung, wenn wir uns selber vorstellen. Nicht, weil es falsch wäre, wir sind Marktforscher. Mhm. Aber die erste Assoziation, die man hat, wenn man Marktforschung hört, ist normalerweise irgendwie ein Typ, der einem mit einem Klemmbrett in der Innenstadt auflauert. Das machen wir nicht. Wir sind ein vor allen Dingen tiefenpsychologisch arbeitendes Institut. Das heißt, wir legen die Leute sozusagen auf die Couch. Also bei uns arbeiten Psychologen, Soziologen, Neurologen, jede Menge Ologen, die Spaß dran haben, sozusagen im Innenleben, im Seelenleben verschiedener Zielgruppen zu graben. No, das machen wir für die verschiedensten Marken im Food-Bereich, im Retail-Bereich, im Automotive-Bereich, im Technik-Bereich, also ganz bunt gemischt. Ja, seit einigen Jahren sind wir aber auch sehr aktiv unterwegs mit einigen Playern im Finanzbereich. Und ja, in dem Kontext sind wir halt über die ein oder andere sehr spannende, psychologisch gesehen sehr spannende Zielgruppe gestolpert.
Genau, also ihr legt die Menschen auf die Couch, habt ihr gesagt. Und das habt ihr in eurer letzten Studie mit der Generation Z gemacht, zu der ich ja auch gehöre. Und wenn man unseren Spotify-Zahlen glaubt, dann auch sehr, sehr viele unserer Hörerinnen und Hörer. Ja, vielleicht magst du mal erklären, was ihr da bei eurer letzten Studie gemacht habt, weil da ging es ja eher so in die Richtung Finanzen.
Genau, also wir haben, wie gesagt, die meisten Studien sind Kundenprojekte. Ja, da fragen uns Kunden aus dem Food-Bereich, wie kommt eigentlich der Sex in die Marmelade? Ja, ich sage nur sündige Früchte. Da steckt mehr dahinter, als man am Regal so denkt.
Ja. Magst du es uns kurz verraten?
Ja, es sind tatsächlich gerade am Point of Sale, wie es so schön heißt, also am Regal, sind meistens die einfacheren, unbewussteren Motive in uns aktiv. Mhm. Ja? Und da ist eine Packungsform und eine Fruchtdarstellung. Und jetzt, ne, ihr seht die glänzende Erdbeere, an der noch Wassertropfen runterlaufen. Das ist kein Geschmacksversprechen. Ja? Mhm. Die schmeckt nicht nass, die Marmelade. Mhm. Das ist nicht das, was uns diese Wassertropfen suggerieren soll. Okay. Aber es funktioniert. Mhm. Also es ist immer die Kunst, und auch egal, welches Projekt oder welche Branche, welches Thema, das Unterbewusstsein des Menschen aus unserer Perspektive als Forscher heraus gesehen anzuzapfen und als Marketier, als Werbetreiber natürlich irgendwie zu triggern, anzupieksen. Ja, weil das ist der Teil in uns, der am Ende des Tages Kaufentscheidungen oder auch Finanzentscheidungen trifft. Und in der letzten Studie haben wir uns eine ganze Generation sozusagen angeschaut. Da ging es, der ursprüngliche Treiber war das Thema Lockdown, Pandemie, Corona, you name it. Mhm. Ja. Und unsere Frage war eigentlich relativ allgemein gehalten, dass wir uns gefragt haben, welchen Einfluss hat diese Schockstarre sozusagen auf diese ganze Generation. Zu dem Punkt ging es noch gar nicht um Finanzen, sondern da haben wir uns, wie gesagt, gefragt, was macht das eine Generation, die eigentlich aus dem Bauch heraus gerade draußen sein müsste, Mülltonnen anzünden, sich und andere kennenlernen.
Tina auch ständig gemacht, Mülltonnen anzünden.
Klar.
Ich höre schon von den Rooftop-Partys. Ja. Aber die eigentlich ja gerade in einer sehr prägenden Lebensphase ist. Mhm. Ja, und die wird plötzlich weggesperrt. Mhm. Da passt was nicht psychologisch. Und natürlich passiert da viel psychologisch. Mhm. Ja, natürlich waren da viele Studierende dabei, da waren aber auch schon einige Berufseinsteiger dabei. Wir hatten schon einige Studienabbrecher und dadurch Berufseinsteiger dabei. Mhm. Einige, die klar gerade mit 18, 19 noch am Abi dran waren. Also da ein ganz bunter Mix. Da haben wir keine Zielgruppe uns separat angeschaut, sondern wirklich einmal über diese Altersgruppe hinweg.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche, und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres, und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
Vielleicht bevor wir darüber sprechen, was ihr rausgefunden habt über diese Zielgruppe, würde mich jetzt noch interessieren, wie genau habt ihr die überprüft? Also du sagtest eben, also wir sprachen darüber, auf die Couch gelegt, also tatsächlich lagen die bei euch auf der Couch? Oder was genau habt ihr da an Methoden angewendet, um da mal in den Kopf reinzugucken?
Mhm. Couch ist tatsächlich zum Glück nur eine Metapher, also keiner muss sich hinlegen. Ja. Aber am Ende des Tages sind es Tiefeninterviews, sprich ein 90-minütiges Gespräch mit beispielsweise einem Psychologen wie mir. Mhm. Und da gibt es dann gewisse Gesprächsführungstechniken, Projektionsverfahren und. Wo man sich dann bemüht, das Gespräch sozusagen zu lenken und möglichst viel Input aus dem oder der Teilnehmerin dann herauszubekommen. Ja, meistens funktioniert es so, dass man erstmal eine Beziehung ein bisschen aufbaut und Vertrauen aufbaut. Also es fühlt sich dann nach einem sehr, nach einem sehr normalen Schwätzchen erstmal an. Aber irgendwann, und das ist halt unser Werkzeugkoffer, können wir dann sozusagen den Schalter umlegen und das Unterbewusstsein so ein bisschen anzapfen.
Mhm. Und wenn ihr das dann angezapft habt, das Unterbewusstsein, was waren da jetzt so die Kernerkenntnisse von euch? Also wie tickt meine Generation?
Ja, deine Generation ist eine der ersten Generationen, deren Eltern, da wird es ein bisschen kompliziert, wir müssen immer in 2 Generationen gleichzeitig denken, deren Eltern dir eine gewisse Sicherheit mit auf den Weg gegeben haben, nämlich die Sicherheit, das wird alles nichts. Rente kannst du knicken. Dass der Staat dich irgendwann mal versorgt, kannst du knicken. Ja? Dass du im Notfall irgendwo ein bequemes Polster haben wirst, wenn nicht aus eigenem Antrieb heraus irgendwo aufgebaut, kannst du auch vergessen. Also die ist die erste Generation, die schon von Tag 1 an sozusagen ein auf sich allein gestellt sein irgendwie mitbekommt. Und gleichzeitig aber den größten Anspruch hat, den man sich als Generation irgendwie geben kann, nämlich so ein bisschen die Welt zu retten im Alleingang.
Haben wir den Anspruch oder wird er an uns gestellt?
Die Generation hat den Anspruch tatsächlich. Greta Thunberg als Beispiel, da steht ja wahrscheinlich niemand dahinter, der ihr sagt, mach das, sondern sie hat den Anspruch aus sich selbst heraus. Und das ist etwas, was wir merken, das ist ein in dieser Generation allgegenwärtiger Treiber sozusagen. Ich überspitze es mal und sage, der Glaube an den Weltuntergang. Also man ist, die ganze Generation hat nicht Angst vor dem Weltuntergang oder sorgt sich, dass das irgendwann mal alles zusammenbrechen könnte, sondern fragt sich eigentlich nur, wann. Ja, also wir haben da quantitativ mal nachgefragt. Wir haben insgesamt etwas über 800 Teilnehmer befragt. Wir haben 32%, die sich sicher sind, in den nächsten paar Jahren haben wir die Klimakrise.
Ja, und Krise, da würde ich mich auch dazu zählen.
Ja. So, ne? Und Krise heißt in dem Fall nicht, es wird ein bisschen schlimmer, sondern wirklich Krise. Ja? Also hart am Weltuntergang, ja, hoffentlich vorbei. Weitere 21% glauben an eine Wirtschaftskrise. Und damit haben wir jetzt schon über 50% der Generation, die sich sicher ist, eine von diesen beiden Krisen. Mhm. Ja? Und dann haben wir noch 15%, die eine gesellschaftliche Spaltung prophezeien. 11%, die an soziale Unruhen glauben. Oder ja, nicht glauben, sondern drauf warten, wann es passiert.
In Deutschland dann oder?
Welt. Okay, gut. Das ist tatsächlich, das macht es ja noch schwieriger. Ihr müsst nicht nur Deutschland retten. Ja?
Hast du mich ertappt.
So, ihr habt die ganze Welt sozusagen zu verantworten gewissermaßen. Die Frage ist, wo sucht man da halt? Mhm. Ja? Da ist halt nichts. Also wenn man sich umschaut, böse formuliert, die älteren Generationen, die haben es ja erst so weit kommen lassen. Ja? Das heißt, das, was man als Jugendlicher normalerweise macht. Klar, man rebelliert ein bisschen und so weiter, aber trotzdem wendet man sich im Notfallszenario an die ältere Generation. Üblicherweise. Die ist schuld aus Perspektive der Gen Z.
Was heißt denn diese große Angst vor Krisen und dieses fehlende Vertrauen für die Geldanlage und für die Finanzen? Also wie schlägt sich das darin nieder?
Das schlägt sich erstmal in ganz allgemeinem Verhalten wider. Also wenn ich überspitzt sagen darf, die Welt geht in den nächsten 10 bis 15 Jahren unter. Dann habe ich psychologisch gesehen aus der Steinzeit heraus noch genau 3 Möglichkeiten, auf sowas zu reagieren. Flucht, Kampf, Starre. Mhm. Das ist ganz oft, ich sag mal, das ist ein Standard-Psychologie-Lehrbuch, Seite 1. Mhm. Starre, das ist eine Art, damit umzugehen. Das ist eine Gruppe sozusagen in der Gen Z. Erstmal ein Sabbatjahr.
Ja. Da kenne ich viele.
Ja, das kommt mir auch bekannt vor.
Norwegen oder Australien. Ja.
Auch das lustigerweise. Norwegen ist ein Riesenpunkt. Norwegen wird gerade als Safe Place so ein bisschen.
Der Sehnsuchtsort.
Ja genau, aber Sehnsucht nicht, weil Strand und Sonne und Party, sondern da ist die Welt noch nicht so ganz kaputt. Die haben noch Bäume.
Mhm. Ja? Mhm. Ja, und abgeschottet auch irgendwie so, oder? Und man muss sich irgendwie so gefühlt um nichts kümmern, außer um sich selbst. Also man hat all diese Verpflichtungen, glaube ich, die man hier so in Deutschland fühlt, dort eher nicht.
Es ist so ein bisschen die Zeit zurückdrehen. Ja, genau. Und das ist genau das, was diese Starre dann ja mit uns macht. Mhm. Ne? Früher vom Säbelzahntiger stehen bleiben, in Schockstarre, war jetzt nicht immer eine gute Idee, aber das Verhalten muss das ja noch in uns drin. Mhm. Seit heute ist das dann die Gruppe, die sagt erstmal ein Sabbatjahr oder Augen zu und durch. Mhm. Ne? Dann gibt es die Fight, also die Kampfreaktion. Ja? Das ist Fridays for Future und Co. Ja, also das ist, wir haben keine Chance, wir versuchen trotzdem sie zu nutzen, wir machen was. Ja. Das richtet sich dann gar nicht groß ans Finanzverhalten direkt, sondern an, ja, allgemein an, wir wollen das Problem angehen. Sehr viel Nachhaltigkeitsthemen und Co. sind da sehr, sehr, sehr wichtig und sehr, sehr laut in dieser Zielgruppe. Die dritte Reaktion, sagt ihr gerade schon, ist die Flucht. Ja, und die Flucht ist dieses, dann kümmere ich mich um mich. Also es gibt eine Reaktion, dass man sich sehr um seinen eigenen Bizeps plötzlich kümmert. Ja, genau dieses Verhalten schlägt sich auch auf Finanzentscheidungen nieder. Weil ich sage mal, man kann auch den Finanzbizeps trainieren. Ja? Mhm. Und wie gesagt, wir sind ja schon seit ein paar Jahren mit unterschiedlichen Generationen in der Finanzbranche unterwegs und schauen uns die Psyche verschiedenster Zielgruppen an. Ja? Selbst wir haben uns erschrocken, weil wir hatten das Gefühl, okay, da wurde über Nacht 4 Generationen weitergespult sozusagen. Also dass die nächste Generation sich immer anders verhält als die Elterngeneration. Wow, danke Psychologiestudium. Also das hätten wir uns denken können. Mhm. Aber wie krass der Unterschied ist, das ist das Spannende. Weil wenn wir uns die üblichen Zielgruppen anschauen, ja, da ist Inflation fast noch ein Fremdwort. Mhm. Ja. Die hätten am liebsten alle noch ihr Sparbuch. Hauptsache, das ist alles sicher. Und Geld ist sowieso eigentlich nur sicher, wenn ich es in einem Sparschwein bei mir unterm Bett verstecke. Und alles andere kann ich nicht anfassen. Das ist irgendwie gruselig. So. Mhm. Das ist die breite Masse. Im positivsten Sinne. Ja? Und dann gibt es natürlich ein paar Experten, die sich da stärker mit befassen. Aber in dieser Gen Z, ja, da sind das nicht, ist das nicht die Ausnahme, sondern da sind jede Menge von diesen Experten drin. Also von den 800 in unserer Stichprobe waren knapp 200 dabei, die wir als Welpen der Wall Street, als Puppies of Wall Street bezeichnen würden, weil die täglich sich mit Finanzen rumtreiben, weil die täglich traden, weil die mega affin für Trading-Apps, für Tutorials, für Self-Improvement im Bereich Finanzen sind. Mhm. Und das kommt halt auch alles oder wird alles gespeist aus dieser Angst, die Welt geht unter, irgendwer muss sich kümmern und im Ausschlussverfahren komme ich drauf, scheiße, ich muss mich wohl selber kümmern, um mich, ja. Und das kann ich mit Yoga, das kann ich aber auch mit Trading. Mhm.
Und diese Apokalyptiker dieser Generation, also die wirklich da nur den Untergang sehen, warum machen die überhaupt noch irgendwas dann an den Finanzmärkten? Warum haben die nicht noch krassere Rezepte und was sind denn deren Ideen eigentlich? Also was haben die vor? Was sind deren Produkte? Wie legen die an?
Der Wunsch ist, ironischerweise, der Wunsch ist die Absicherung und deswegen suchen sie das Risiko. Mhm. Klingt jetzt irgendwie ein bisschen konträr.
Ich glaube irgendwie, also wenn ich das aus meiner Perspektive versuche mal zu erklären, wenn draußen die Welt untergeht, dann kann es ja irgendwie auch hier jetzt nicht mehr so schlimm werden. Also selbst wenn jetzt an der Börse irgendwie so mega viel Chaos ist, wenn rundherum um mich auch Chaos ist, dann ist dieses Chaos an der Börse ja vielleicht nicht mehr so schwerwiegend, dass ich mir denke, das ist so krasses Risiko, das möchte ich gar nicht. Dann gehe ich doch das auch gern ein. Also weil ich sowieso gewohnt bin, dass rundherum alles drunter und drüber geht.
Ja, tatsächlich. Also Risiken sehen plötzlich anders aus. Mhm. Ne? Risiken, genauso wie du es gerade richtig fasst, sind immer relativ. Mhm. So, und wenn jetzt gerade links von mir ein Wald brennt und rechts von mir ein Keller unter Wasser steht und ich habe 1000 an der Börse verzockt, ja gut, dann habe ich halt 1000 an der Börse verzockt. Das ist dann in dem Fall das am wenigsten riskante, das geringste Übel sozusagen. Ja. Der wichtigste Punkt eigentlich, warum diese Generation das Risiko so sehr sucht, ne, ist nicht der, dass das Risiko so klein wirkt, das ist quasi ein Bonus, das macht es leichter, ja, sondern der wichtigste Grund ist, dass das ein Hetzspiel ist für die.
Was heißt das? Also kannst du das erklären, Hetzspiel? Mhm.
Die haben keine Zeit.
Ah.
Wir bekommen Zitate von Mitte-20-Jährigen, die uns sagen, wörtlich, mit 30 musst du Millionär sein oder du schläfst mit 50 unter der Brücke.
Dann habe ich jetzt schon verloren.
So. Schade.
Genau. Pech gehabt,
hätte
Jan.
Hätte ich ja was gegen tun können.
Wir können nur die Daumen drücken, dass die Gen Z die Welt jetzt für uns rettet. Mehr können wir nicht mehr machen.
Doch, ihr könnt mehr machen. Ihr seid noch nicht alt genug.
Stimmt, ja. Erwischt. Genau.
Ja.
Aber genau aus diesem Gefühl heraus, dass das alles über Nacht passieren muss, ja, sind die, ich sag mal, guten alten Anlageoptionen, die ein gewisses Maß an Sicherheit dann ja auch heute noch mit sich bringen, sind plötzlich komplett uninteressant geworden.
Auch weil die natürlich langfristiger dann sind, ne? Die so diese, sag ich jetzt mal, Sparbücher, Bausparer, hat ja alles eine längere Laufzeit als so ein ETF oder auch Aktien oder von mir aus also auch Futures, die man täglich, stündlich kaufen und verkaufen kann.
Ja, genau, hat eine längere Laufzeit.
Ja. Ja,
und blöd gesagt, was soll ich mit einem Rentenfonds, wenn ich davon ausgehe, in 15 Jahren geht mehr oder minder die Welt unter.
Mhm. Ja. Mich interessiert jetzt noch, also dieser Begriff Puppies of Wall Street heißt ja Welpe der Wall Street. Welpen sind verspielt, haben vielleicht auch noch nicht so viel Ahnung von der großen, weiten Welt. Kennen sich diese Gen Z-Vertreter denn an der Börse und mit den Finanzprodukten auch aus, die sie traden? Oder machen die das einfach nur so schnell, schnell, um irgendwie abgesichert zu sein?
Die meisten haben schockierenderweise tatsächlich einen Plan. Ich habe 90 Minuten dann mit einem Anfang 20-Jährigen gesprochen. Und komme aus diesem Gespräch raus und habe das Gefühl, scheiße, ich habe mein Leben nicht im Griff. Ja, ich bin hier das Opfer.
Geht mir hier auch immer so.
Ja, weil der
Ach,
weiß
Jan.
Genau, was er tut. Ja. Und die beschäftigen sich sehr viel damit, die machen sich extrem schlau, in hinterfragen im Zweifelsfall aber nicht groß, sondern die eiserne Regel ist, der Erfolg gibt mir recht oder der Gewinn gibt mir recht. In dem Fall. Ne? Die haben natürlich keine lange Historie, auf die sie zurückschauen können. Also die können nicht sagen, das ist meine Strategie, die ich die letzten 10 Jahre verfolge und deswegen ist die gut. Nur der Warnhinweis für diese Zielgruppe ist, dass man dieses Gehetzte sich nicht immer sozusagen, oder dass man sich nicht immer zur Hetze zwingen muss. Ne? Wir haben alle, glaube ich, ein Bild vor Augen von dieser Fail-Kultur.
Mhm.
Ja? So ein bisschen Hollywood aufgeladen vielleicht, ja. Die großen Unternehmer, die ihre größten Fehler feiern und sagen, da haben wir richtig was gelernt und ich habe schon 3 Startups vor die Wand gefahren, deswegen bin ich jetzt richtig gut in dem, was ich jetzt tue. Und
mit fremdem Geld, muss man dazu sagen.
Ideal.
Ja.
Ne? Und das ist was eine Gen Y und darüber sozusagen tatsächlich noch hat. Ja? Die Fail-Kultur bei den Puppies, die ist 180 Grad gedreht. Die trauen sich nicht mehr, Fehler zu machen. Zum einen, weil sie sagen, ich habe Zugriff auf alle Informationen. Ne? Dieses Internet, das ist da ein Quell der Freude und gleichzeitig eine riesengroße Belastung. Weil sie sagen, wenn ich einen Fehler mache, habe ich offensichtlich mich nicht schlau gemacht. Ne? Weil es sind ja alle Informationen da draußen. Jeder Fehler wurde schon mal begangen. Das heißt, ich darf eigentlich gar keine Fehler mehr machen. Das ist natürlich ein Punkt, also wenn ich die Eile paare, mit dieser mehr als Risikoaffinität. Ja, weil mein Wunsch ist ja, das Bitcoin-Prinzip, ja, ich investiere in etwas und habe das innerhalb von ein paar Tagen nicht verdoppelt, sondern ver-1800-facht.
Mhm.
Das passt super in den Zeitplan der Puppies.
Mhm. Ja.
Und deswegen haben die eine Tendenz, nicht nur risikoaffin zu sein, sondern regelrecht risikogeil zu sein. So. Kann wunderbar funktionieren. Ne? Also wir wissen erst in 5 Jahren, ob das ein guter Plan war oder nicht. Ja. Aktuell muss man sagen, deswegen komme ich aus Interviews auch raus und denke, okay, ich habe hier versagt.
Mhm.
Ne? Aktuell läuft das bei denen ganz gut.
Mhm.
Die haben im Durchschnitt 1,7 Mal mehr Einkommen als der Rest der Generation.
Ah, okay.
Ja?
Das habt ihr verglichen dann?
Das haben wir verglichen, genau. Ja? Und gleichzeitig investieren sie in was auch immer, kommen wir gleich bestimmt mal hin, 2,5 Mal mehr als der Rest der Generation. Also das Geld, was sie verdienen, stecken sie auch entsprechend direkt wieder rein und haben dann auf den ersten Blick eigentlich einen sehr schönen Teufelskreis geschaffen. Ne?
Und weil du es gerade ansprachst auch, ne, Bitcoin hast du schon erwähnt, ist es auch so eine Krypto-Generation oder geht es da mehr um irgendwie Robinhood und Trade Republic irgendwie ganz schnell mit dem Handy ein paar Aktien noch hin und her schieben? Was sind so deren Produkte eigentlich?
Bei denen gilt ganz klar, viel hilft viel.
Mhm.
Also die machen im wenn sie mittendrin sind im Game, sie bezeichnen es übrigens auch selbst als Spiel, ja, Auch damit so Aussagen wie, wenn ich spiele, will ich auch gewinnen. Da merkt man schon, das ist nicht langfristig entspannt, sondern da ist Vollgas angesagt. Mhm. Dann nutzen sie auch alles, was ihnen zur Verfügung steht. Also wir hatten keinen einzigen Puppy, der gesagt hat, ich habe diese eine Trading-App und ich benutze auch nur die. Ne? Im Gegenteil, die haben mehrere Apps, die haben die meisten auch zumindest noch bei ihrer Hausbank oder bei einer gezielt ausgewählten Bank ein Depot, damit sie auch wirklich alle Titel traden können. Ne? Und die haben auch meist mehrere Finanzprodukte. Mhm. Ne? Also die traden ETFs und Fonds sehr gerne, die traden aber auch oder haben auch Krypto sehr gerne und die Zahlen sind da beeindruckend. Wenn wir mal schauen, die Gesamtbevölkerung, also nicht nur Gen Z, sondern wir alle, wie wir rumlaufen, haben im Durchschnitt 17% haben Aktien oder Wertpapiere. Mhm. Okay. Ne? Die Gen Z, also Puppies und die beiden anderen Subtypen sozusagen, die wir unterschieden haben, haben schon mal 26%. Ja? Und wenn wir jetzt auf die Puppies runtergehen, dann sind wir bei 70%. 70% dieser, ich nenne es mal Finanzelite-Zielgruppe, hat Aktien oder Wertpapiere. Mhm. Ja? 56% von denen haben Fonds oder ETFs. Mhm. Ja? Krypto, ich sag euch mal die Gen Z, 19%.
Mehr als im Schnitt Aktien im Rest der Gesellschaft dann, ja.
Richtig. Und was schätzt ihr Kryptowährung bei den Puppies?
24, 25?
52.
Krass.
Über die Hälfte der Puppies hat Krypto.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Vielleicht noch die Frage, wie nachhaltig ist dann dieses ganze Verhalten? Also wenn wir so getrieben sind und so gehetzt und alles so in Eile machen, Zukunftsängste haben, Nachhaltigkeit in Sachen Umwelt ist ja der Generation ein großes Anliegen. Wie sieht das dann auch mit der eigenen Gesundheit vielleicht aus? Also du als Psychologe kannst es ja vielleicht einschätzen.
Also zum einen mal Nachhaltigkeit im Sinne von nachhaltigen Produkten. Ja, das gilt auch für die Finanzanlagen, ist für diese ganze Generation ein Riesenthema. Ja. Mal ist das ein Hygienefaktor, begeistert mich jetzt nicht, aber es hat gefälligst nachhaltig zu sein, weil es kein Trend ist, sondern ein Bewusstsein. Ja. Und mal wird es aber gerade von den Puppies mehr als Erfolgsmerkmal interpretiert. Ja. Ich gehe davon aus, oder ich bin schon wieder so alt, ein Puppy geht davon aus, ein nachhaltiges Unternehmen oder genauer die Aktie eines nachhaltigen Unternehmens, die wird wohl in den nächsten paar Jahren stärker durch die Decke gehen als ein Unternehmen, das den Zug verpasst hat. Mhm. Ja. Da geht es dann im Zweifelsfall nicht drum, dass sie in dem Fall Nachhaltigkeit groß unterstützen wollen, sondern das ist ein schöner Bonus. Ja, aber gleichzeitig achten viele da auch im eigenen Leben sehr drauf. Ja. Genau, du fragst gerade, was macht das mit den Puppies selbst? Was macht es mit deren Gesundheit? Also zumindest die körperliche Gesundheit, kann ich sagen, es war ganz schlimm. Die waren alle ekelhaft fit. Ja, und wir haben mit 800 von denen gesprochen. Also, aber auch das ist alles, das zeigt alles diese Vorbereitung, dieses ich muss mich wappnen. Ja? Auch wenn man nicht mit dieser Motivation ins Fitnessstudio latscht wahrscheinlich. Mhm. Ja, aber unser Unterbewusstsein gibt den Drive dann eigentlich aus einer Angst heraus.
Ich würde es mal kurz von der Finanzfrage abheben, weil eben diese Fitness und irgendwie dieser Gedanke, bald ist Krise, bald sind wir eh alle tot, dann wird man ja zwangsläufig noch nicht mal mehr zum Anleger, sondern eher so zum Prepper. Ich baue mir meinen eigenen Bunker, vielleicht in Norwegen oder so, mache einen Jagdschein und baue mir einen Bogen und so Sachen. Also das wäre sozusagen am Ende die konsequentere Entscheidung zu sagen, ich steige komplett aus, oder?
Das siehst du so, deine Generation.
Ja, das stimmt. Wir Schlaffis aus der Gen Y.
Genau.
Also zum einen, wenn ich von Weltuntergang spreche, ist das zumindest zu einem Teil natürlich metaphorisch gemeint. Mhm. Ja, die gehen davon aus, das System, was auch immer das genau ist, wird zusammenbrechen. Mhm. Die konnten uns alle nicht wirklich erklären, was dieses ominöse System ist. Ich hätte es denen aber genauso wenig erklären können. Das ist ein bisschen zu komplex wahrscheinlich. Aber es wird auf jeden Fall zusammenbrechen. Irgendwas Neues wird kommen. Ja? Mhm. Aber das, wir haben beispielsweise Zitate bekommen, wenn es um die Krise ging. Ja, gesagt haben, mindestens die Hälfte der Leute muss den Bach runtergehen, sonst ist die Krise nicht überstanden, sondern nur aufgeschoben. Uff. Zitat, 19-jährige Traderin.
Krass.
Ja, mhm. Also da merkt man schon viel von dieser. Ja. Aber dieses Prepping und Co., was du angesprochen hast, ja, das ist tatsächlich auch, das haben viele Puppies halb im Scherz, dementsprechend aber auch halb im Ernst angesprochen. Und haben gesagt, ja klar, und meine Nachbarn bauen jetzt, haben jetzt ihre Gurkenplantage. Und wenn man dann aber das im Interview nicht einfach hinnimmt, sondern sagt, ja okay, was glaubst du, warum machen die das? Ja, die bereiten sich auf die Zombie-Apokalypse vor, keine Ahnung. Ja okay, gehen wir den Schritt mal weiter. Was passiert mit Zombie-Apokalypse? Mhm. Ja? Und wenn man dieses Bild einfach mal mitnimmt, ja? Sigmund Freud hat irgendwann mal gesagt, wenn der Patient dir sagt, der Erdkern besteht aus Marmelade, lache ihn nicht aus, sondern frag, welche Sorte. Und genauso gehen wir dann vor.
Ja, der hat die Leute auch auf die Couch gelegt.
Ganz genau.
Zumindest in Filmen.
Ja, auch in echt tatsächlich. Ja,
genau.
Und wenn man dieses Bild mit denen, diese Zombie-Apokalypse, mit denen man durchspielt, kommen die alle an den Moment, dass sie sagen, ich bin deutlich krasser als mein Nachbar, ich gehe da rüber, hau den um und dann sind dann meine Gurken. Ja? Also das Preppen ist eine Möglichkeit, ja? Sich um den eigenen Bizeps, sowohl im physischen als auch im Finanzsinne zu kümmern, ist was anderes.
Ne? Was mich jetzt noch interessieren würde, was lernen wir daraus? Also einerseits würde ich ja denken, so was kann ich mir jetzt als Nicht-Puppy von denen abgucken? Und andererseits, wo sind die Puppies vielleicht auch zu krass? Also wo müssen die sich vielleicht auch selbst ein bisschen einbremsen? Also was denkst du, was kann man lernen und wo sind die übertrieben?
Also das, die Warnung sozusagen oder das, ja, die Lehre, die wir so ein bisschen ziehen können, für die Puppies ist, wie gesagt, dieser Zeitdruck und die verpasste Gelegenheit sozusagen zu lernen, weil man sich nicht mehr traut, Fehler zu machen. Ja? Das ist potenziell riskant. Ne? Vielleicht haben sie Glück und treffen genau die richtigen Entscheidungen. Ja? Aber das andere ist diese 5% zu viel. Also der Unterschied zwischen risikoaffin und risikogeil. Ja? Das merken wir beispielsweise, wenn wir auch mit denen auf die Finanzprodukte schauen oder auf das Anlageverhalten. Die sind ständig all in. Ja? Mhm. Bei den meisten hat es bisher gepasst. Von daher kann ich ehrlich gar nicht beurteilen, ob das eine gute oder eine schlechte Sache ist, sozusagen. Mhm. Aber es sieht von außen erstmal riskanter aus als nötig. Ja? Und das wird dann ja gepaart mit diesem festen Glauben daran, dass das bestehende System irgendwie zusammenbricht und teilweise auch, dass das System nichts kann. Also wenn wir mit denen über Banken und Versicherungen sprechen, ja, ist das sehr zwiegespalten. Die sagen uns zuerst, ja gut, nee, das ist irgendwie die alte Welt. Ja, ich bin schlauer als der Berater, den ich da kennenlerne. Hm? Mhm. Dann denken sie aber kurz drüber nach und sagen, ja Moment, aber ganz oben in dem Frankfurter Hochhaus, da sitzen die Wölfe der Wall Street. Da sitzen eigentlich die Idole in Anführungsstrichen. Also die, wo man sagt, die wissen wirklich, was sie tun. Hm? Nur hat man mittlerweile leider das Gefühl, dass die nicht mehr die Absicht haben, als Bank sozusagen den Puppies auch was abzugeben. Mhm. Ja? Und auch bei den Versicherungen, die werden sehr positiv eigentlich bewertet, weil man so sagt, da kann ich irgendwie gewissermaßen meinen Spielstand speichern. Mhm. Das ist die Interpretation von Versicherungen. Das hat sich aber bis zu den meisten Versicherungen noch nicht rumgesprochen. Das heißt, es treffen alte Weltprodukte, ja, auf neues Mindset. Und da kann dann passieren, dass man ein eigentlich gutes Produkt aus einer Arroganz heraus ablehnt. Ja, das heißt, der Immobilienfonds beispielsweise. Ja, man sagt, es ist immer noch irgendwo ein Goldstandard an Sicherheit. Ja, ob das dieselbe Performance ist wie vor x Jahren noch? Wahrscheinlich nicht. Ja. Aber es ist immer noch irgendwo meines Wissens nach eine der sichersten Anlagemöglichkeiten. Ne. Und das wird dann mehr so, also, ja, nee, das ist nicht wild genug, das ist nicht riskant genug, das ist nicht neu genug. Das wurde mir von jemandem, der in der alten Welt lebt, empfohlen. Also lehne ich es ab. Und diese, das sage ich böse, Arroganz, ist dann natürlich gefährlich, weil da verpasst man Chancen. Das ist ja eigentlich das Gegenteil von dem, was sie tun wollen.
Ich denke, wir sind am Ende dieser Interviewfolge auch schon angelangt. Jan, was kannst du aus Sicht der Generation über mir denn so aus dieser Folge mitnehmen?
Gute Frage. Also ich glaube, das gleiche Gefühl, was Olli gerade auch beschrieb, wenn er aus den Interviews rausgeht. Ich habe eh schon verloren und ich muss eh mal gucken, meine Hoffnung in den Lottogewinn setzen oder eben das Greta und Co. die Welt retten, weil das, was ich finanziell bislang in meinem Portfolio habe, das wird nicht reichen. Und ich habe aber auch zu viel Schiss, um jetzt noch groß zu zocken. Ich glaube, vielleicht kann man sich so ein bisschen was abgucken im Sinne von, ja, sich mehr selber zutrauen in der Frage. Und auch, man muss halt selbst was tun, weil man liest jetzt auch vor der Wahl immer wieder die Rentenprogramme, die so aufgestellt werden, die werden wahrscheinlich auch nicht mehr für uns so richtig gut funktionieren. Also von daher muss man selbst was tun. Ich glaube, das kann man da schon mitnehmen, wenn auch nicht in dieser Krisengläubigkeit und mit diesem apokalyptischen Szenario im Kopf.
Vielleicht ist das aber auch dein Vorteil, weil ich glaube, das würde ich für mich selbst aus dieser Folge jetzt mitnehmen, dass man sich selbst vielleicht ein bisschen entschleunigen muss, wieder Mut zusprechen, dass vielleicht doch noch Hoffnung am Ende des apokalyptischen Himmels ist. Also zu viel Schwarzmalerei soll dann auch nicht sein. Ich würde sagen, danke Oliver, dass du da warst. Es waren sehr, sehr interessante Einblicke, vielleicht auch mal ein bisschen anders, als wir es sonst gewohnt sind bei Moneymates. Aber ja, hat richtig Spaß gemacht. Danke.
Sehr gerne, lieben Dank.
Ja, und wenn ihr euch jetzt selbst in dieser Rolle als Puppy, als Welpe der Wall Street wiedergefunden habt oder vielleicht, wenn ihr wie ich einfach irgendwie staunend darauf geguckt habt, was diese jungen Leute in Anführungszeichen da so machen an der Börse und mit welcher psychologischen Begründung, dann habt ihr bestimmt auch ein paar Gedanken dazu und ein paar vielleicht auch selbst überraschende Erfahrungen und Einsichten, die ihr gerne mit uns teilen könnt. Das könnt ihr wie immer tun über die sozialen Medien, über unsere Mailadresse oder aber auch über WhatsApp. Und die Kontaktdaten findet ihr wie immer auch in den Shownotes.
Genau, und wie immer lohnt es sich jetzt auch nochmal dran zu bleiben, denn ab heute gibt es immer neue Geldtipps für uns am Ende der Folge. Das machen jetzt immer zwei Kollegen aus dem Geldressort der Wirtschaftswoche, zwei junge Kollegen, einmal der Philipp Frohn und der Yannick Deters. Und die könnt ihr jetzt gleich mal beide hören mit ein paar heißen Aktientipps für euch. Für alle Puppies natürlich umso interessanter. Ich sag danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei Moneymates. Servus, Pfirti und Baba.
Hallo, wir sind
Philipp Frohn
und Yannick Deters, seit Anfang Juli Redakteure der Vivo und wir stellen euch ab sofort die heißesten Anlagetipps der Moneymates vor. Kurz und einfach, aber immer auch mit einem Blick auf Risiken. Heute schauen wir uns eine Branche an, die ganz aktuell im Rampenlicht steht. Die IT-Sicherheit. Denn die Zahl der Cyberangriffe ist hoch wie nie. Eine Supermarktkette musste letztens wegen eines Angriffs alle ihre Läden schließen. Atomkraftwerke können von Hacks genauso getroffen werden wie Behörden. In der Corona-Krise hat die Welt ja mit Erstaunen festgestellt, dass Computer nicht nur im Großraumbüro, sondern tatsächlich auch zu Hause funktionieren. Doch mit dem Einzug ins Homeoffice haben es Kriminelle leichter, Daten von Computern abzugreifen. Die Unternehmen wollen das natürlich nicht hinnehmen und decken sich mit Schutzsoftware ein. Das hat auch Kurse von Softwareanbietern anziehen lassen. Eine gute Einstiegsmöglichkeit für Anleger.
Zum Beispiel mit Aktien von Cloudflare. Der Kurs des US-Technologieunternehmens hat seit dem Börsengang im September 2019 um über 270% angezogen. Klar, die Aktie ist damit deutlich teurer als damals. Die Analysten sind sich aber ziemlich einig. Da ist noch Luft nach oben. Gleiches gilt für Palo Alto Networks. Das Unternehmen sitzt ebenfalls in den USA und erarbeitet Softwarelösungen, um Schwachstellen in IT-Netzwerken zu erkennen. Auf Jahressicht hat die Aktie immerhin gut 40% zugelegt. Auch da sagen die Analysten, es gibt noch Potenzial. Mittlerweile wurden sogar 6 Themen-ETFs für Cybersecurity-Aktien aufgelegt. Solch ein Themen-ETF, ein börsengehandelter Indexfonds ist das, bildet die Wertentwicklung von verschiedenen Aktien ab. So könnt ihr euch unkompliziert an gleich mehreren Unternehmen beteiligen. Worauf Anleger immer achten sollten, und das gilt eben auch für Cybersecurity-Aktien, setzt nicht alles auf eine Karte. Euer Portfolio sollte ausgeglichen sein und auch auf andere Branchen eingehen.
Das war Moneymates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hönscheid.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company-Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.